Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Ausgabe 34 des Gadgetfunk und ihr hört wahrscheinlich den einzigen Podcast der Nation, der sich nicht mit dem Thema Fußball-Ultras und Dietmar Hopp beschäftigen möchte. An meiner Seite, wie immer, im Gadgetfunk-Studio in Burgau. Heiko, servus.
Carsten, einen wunderschönen guten Abend.
Guten Abend. Mittwochabend, wir haben es geschafft. Wir sind zeitlich eigentlich ganz gut unterwegs. Erzähl mir was. Wie waren deine letzten zwei Wochen?
Och, don't ask. Privat, geschäftlich, in Summe, anstrengend.
Aber erfolgreich.
Ja, das werden wir noch sehen, was die nächsten Wochen, Monate so bringen, vor allem auf dem geschäftlichen Sektor. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte schon angenehmere Tage und Wochen mit weniger Brainfuck auf gut Deutsch. Aber was willst du machen als Distributor? Bist du halt irgendwie immer Man in the Middle, sitzt zwischen den Stühlen, zwischen Kunde und Lieferant und probierst natürlich so viel wegzubügeln, wie geht.
Ja, da unterscheiden sich unsere Positionen jetzt nicht wirklich maßgeblich, nicht? Du bist Distributor, ich bin selbstständiger Kundenbetreuer. Ja, man muss es immer mehreren Göttern recht machen, nach Möglichkeit.
Ja, Dienstleister ist Dienstleister und wie heißt es immer so schön, einfach kann jeder, von daher Challenge accepted. Aber ich würde mich freuen, wenn da einfach ein bisschen mehr Ruhe wieder einkehrt. Ich möchte auf die allgemeine Nachrichtenlage in Deutschland an dem Punkt noch gar nicht eingehen. Denn ja, das ist nochmal ein ganz, ganz special Thema, glaube ich.
Da haben wir vielleicht sogar nachher noch was zu sagen. Nee, ich war auch gerade gedanklich so weit, dass ich trotz allem froh bin, damals nicht auf meine Mutter gehört zu haben, die mich zu einem Beamten machen wollte, weil super sicher und weil, ich glaube, mein Leben ist so spannender und passt besser zu mir. Du, und wo ich gerade bei meiner Mutter bin, ich möchte mich bei dir und bei unseren Hörern und Hörerinnen entschuldigen. Ich habe nämlich Blödsinn erzählt im letzten Podcast.
Du hast Blödsinn erzählt.
Ja, passiert sonst nie, ich weiß schon. Das ist ganz, ganz selten.
Aber, das ist ja nur mal mein Part, ja?
Nein, also mir ist da tatsächlich, du erinnerst dich, ich habe einen Service-Tipp gegen Ende des Podcasts rausgehauen. Und zwar ging es um ein Hörspiel.
Ja, von dem du ja doch ziemlich überzeugt und begeistert warst.
Ja, ich muss mich revidieren. Also, wer Spaß dran hat, sich ein Projekt anzuhören, das Ding ist immer noch bei sämtlichen Streamingdiensten online abrufbar. Heißt Wie dann, Schrei nach Leben, ist ein, ja, das kann man nicht abdiskutieren, relativ gut gemachtes Hörspiel. Nur ich war halt bei Teil 3 von 10, als wir die letzte Folge aufgenommen haben. Und mittlerweile habe ich Teil 10. Also ich habe es durchgehört und habe mich zwischenzeitlich schon gefragt, ob das so eine gute Idee war, das als Hörspieltipp rauszuhauen. Und dann kam die Auflösung in der letzten Folge der 10. Episode. Und da war mir dann klar, ich hätte es nicht tun sollen. Weil wir haben ja auch drüber geredet, hochqualitativ gut produziertes Teil. Für Umme von Sony Europa Music, also steht ja auch ein großer Name dahinter. Ja, soweit so gut, aber ohne zu viel zu spoilern kann ich erzählen, dass das ganze Ding mit einem riesigen Cliffhanger endet. Und
für die nächsten Bezahlfolgen.
You fucking name it. Genau, really? Genau so schaut's aus. Also alles andere macht keinen Sinn. Ja, das war ein Köder. Ich bin drauf reingefallen und kann schon mal passieren. Ich dachte, wir sind hier servicetechnisch ganz weit vorne und ja, ist ja auch nicht nur furchtbar. Aber die Auflösung war wirklich so ein nicht im Ernst, oder?
Okay, das ist natürlich krass. Aber hey, wenn du 3 Folgen gehört hattest und die waren qualitativ okay und empfehlenswert, ja, kann man dir, glaube ich, keinen Vorwurf machen. das ganze Teaser zu haben, wenn das Ende natürlich, wenn es darin endet, dass es ein Cliffhanger ist, für weiteren Content zu bezahlen, das ist natürlich
Podimo-like. Podimo, es sind ja Vermutungen, das ist weder bestätigt, dass es eine zweite Staffel gibt, es wurde bloß so implizit angesprochen, dass wenn erfolgreich, bla bla bla, und mit Hören der letzten Folge war eigentlich so klar, einen so harten Cliffhanger, da muss, also definitiv kommt da was, und ich bin mir fast sicher, oder du ja auch, dass die Folgeprojekte wahrscheinlich nicht mehr für umsonst bei sämtlichen Streaming-Diensten verfügbar sein werden. So viel dazu. Jetzt haben wir schon wieder eigentlich fast zu lang drüber geredet. An der Stelle nochmal. Hört es euch an, wenn ihr Bock drauf habt. Aber geht davon aus, dass ihr am Schluss angefixt seid und auf eine Marketingmaschine reingefallen seid.
Punkt. Also quasi ein audiophiler Coitus Interruptus.
Wenn du so willst, ja. Und nicht, ja, immer, das ist ja bei jeder Serie nicht anders. Wenn man guckt, ob man jetzt ein Jahr warten muss oder nicht. In dem Fall war es aber bei einer Serie immer klar, dass es so enden wird. Und in dem Fall haben sie es einfach als Goodie geteasert, hat mich eh schon gewundert. Ich dachte mir, die wollen einfach in den Hörspielmarkt einsteigen und sich da einen Namen machen. Wahrscheinlich ist das auch Teil der Strategie. Wir reden schon wieder drüber. Aus.
Unglaublich, ja, da fällt mir mal ganz kurz so ein, Serienempfehlungen etc. Packen wir aber ganz ans Ende, glaube ich, das macht mehr Sinn, denn da habe ich auch noch ein bisschen Feedback zur letzten Folge oder zur letzten Konversation zu geben. Aber okay, lass uns mit dem News-Rundown beginnen der letzten Tage, was sich so alles im Äther der IT-Welt, Netzwelt ereignet hat. Und,
ja, war schon mal schneller, ne? Also da macht uns ja jemand gerade ein bisschen Strich durch die Rechnung, was ja. Produktneuheiten und Gadget-News anbelangt.
Ich würde sagen, der Innovationsfaktor und der Release-Faktor hat so ein bisschen die Handbremse angezogen. Oh Wunder, ja, die Rahmenbedingungen sind gerade nicht optimal, aber da wollte ich gar nicht drauf hinaus, sondern ich wollte eigentlich zu einer Channel-News hüpfen bezüglich eines alteingesessenen Elektronikhauses in Deutschland, nämlich Konrad, die da ja ein Filialnetz draußen haben, aber auch im steten Wandel sind, seit gefühlten 100 Jahren, so wie Konrad ihren Lieferanten das immer verkauft. Sind ja nicht ganz unerfolgreich, aber ich glaube, auch die haben ein bisschen gelassen. Ja, es ist in allen Bereichen, B2B, B2C, E-Tail als klassisch B2C. Ja, aber auch Konrad ist nicht gefeit vor Einbußen im klassischen Retail-Geschäft. Sie haben wohl ihre Filialstruktur bisschen gestreamlined, ein bisschen angepasst, runtergefahren. Es gibt nur noch 19 Stores jetzt in Deutschland von ehemals paar 20, was ein ganz klares Signal ist, dass natürlich die Flächenmärkte da nicht von verschont sind, was im E-Tail gerade stattfindet. Und gut, über jetzt rote Zahlen und Co. bei einem größer 1 Milliarde Umsatzunternehmen wie Konrad zu sprechen. Ja, es ist 5% kosten halt ein paar Millionen, aber am Ende vom Tag. Ja, haben sie ein bisschen eingebüßt. 2018, die Bilanz ist jetzt quasi raus. War dann doch nicht so, wie alles erwartet haben. Ja, schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ist natürlich sehr breit aufgestellt, das ganze Monster mit Konrad.de, Digitalo, Völkner und wie sie alle heißen, die
angeflanschten
Dinge. Wir werden sehen.
Du, Heiko, warte mal, ich sehe gerade die Leitung steht. Wir können jetzt direkt ins Corona-Epizentrum Deutschland schalten. Oh, ich habe jetzt nämlich an der Leitung unseren Reporter vor Ort mitten im Epidemie-Epizentrum Belkan. Hörst du uns?
Ja, ich kann euch gut hören. Hallo Freunde.
Mensch, hallo, Belkan, wie geht's dir?
Ja, gut. Mir geht's den Umständen entsprechend eigentlich relativ gut. Ich hatte vor ein paar Tagen auch tatsächlich mit einer Erkältung zu kämpfen. Ist jetzt aber vorbei. Und alles in Ordnung von meiner persönlichen Seite aus gesehen.
Ja, aber deine persönliche Seite interessiert uns nachher. Belkan, du hockst im Epizentrum des Coronavirus in Deutschland und da erzählst du mir was von der Erkältung. Geht's dir noch gut?
Wer hätte das gedacht, dass Heinsberg mal im Mittelpunkt von irgendwas steht, aber anscheinend, haben wir es geschafft, Number One zu sein.
Zur Erklärung, genau, Heinsberg kennt außer dir keiner, ist aber tatsächlich die Region deutschlandweit mit den meisten Ausbrüchen, mit den meisten Erkrankungen.
Ja, und den ersten, ich glaube, in NRW verzeichneten oder in Deutschland verzeichneten Erkrankten. Mittlerweile sind wir bei 104 bestätigt infizierten Menschen im Kreis Heinsberg.
Das ist also die Hälfte aller in Deutschland Infizierten in etwa. Wir haben jetzt gut 200, habe ich glaube ich in den Nachrichten gehört vorhin.
So sieht's aus.
Darf und die Hälfte sind in Heinz. Sag mal kurz, ordne das mal räumlich ein bitte. Heinsberg ist was und wo?
Also wir sind mit Heinsberg relativ im Westen von Nordrhein-Westfalen.
Gibt es da auch Städte?
Aachen.
Ah.
Also Heinsberg grenzt an der einen Stelle zu Aachen und an der oberen, also nördlich-östlichen, nordöstlichen Seite an Mönchengladbach. Also das sind schon zwei Städte, die einem schon was sagen. Und ich bin zwar aus Heinsberg, allerdings aus Wegberg, das heißt, ich bin in der Nähe von Mönchengladbach. Und fahr bis zu diesem tatsächlichen Zentrum, da gibt es eine Stadt, die heißt Gangelt, da ist ja dieses Pärchen entdeckt worden, was ja den Coronavirus relativ publik gemacht hat in Heinsberg, als erstes Pärchen in Heinsberg. Die kommen aus Gangelt und das ist von uns etwa eine halbe Stunde mit dem Auto, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und die waren allerdings anscheinend auch sehr aktiv. Sie sind im Erkelenzer Krankenhaus. Das ist im Kreis ein relativ namhaftes Krankenhaus hier in dem Kreis. Und da ist halt bei denen dieser Coronavirus entdeckt worden. Und das Pärchen ist auch tatsächlich noch in ärztlicher Behandlung, also sie sind im Krankenhaus, ich glaube in der Uniklinik in Düsseldorf momentan.
Also die sind so der Patient Null.
Ja, wobei nicht ganz, also die wissen nicht ganz, wer Patient Null ist, weil der Patient, dieses Pärchen ist zwar infiziert, aber die wissen halt nicht woher genau, das ist noch nicht so ganz klar.
Also das die haben einen Eikenbit-Scooter sich liefern lassen und aufgemacht.
Also das halte ich für ein schönes Gerücht, ich kann es mir kaum vorstellen.
Sehr schön.
Zumal wir all unsere Produkte, die wir hier rübergeholt haben, vor Chinese New Year, also vor der Zeit von Corona rübergeholt haben. Wollte ich nochmal kurz hinzufügen. die Sache ist auf der einen Seite spannend zu verfolgen, weil man auch, also ich persönlich noch nie in so einer Situation war und auch nicht mein Umfeld.
Ja, die wenigsten und, wahrscheinlich.
Gott sei Dank, würde ich sagen. Es hat zwar halt mit dieser relativ diffusen Nachricht angefangen, Corona in Deutschland, Heinsberg, ein Pärchen, keiner weiß so genau, wusste stundenlang keiner so genau, wer dieses Pärchen war, wo die genau waren, wen die angesteckt haben könnten.
Weil es mehr als ein Pärchen gibt in Heinsberg, meinst du?
Ja, tatsächlich gibt es mehr als ein Pärchen in Also ich will nicht sagen Panikmache, aber viele Leute waren beunruhigt.
Das und, geht schnell.
Also es hieß dann Erkelenz, also Kranker in Erkelenz. Dabei ist Erkelenz gar nicht so weit weg von uns. Fakt war anscheinend, dass die zum Erkelenzer Krankenhaus gefahren sind und die Kollegen da in Erkelenz relativ schnell geschaltet, dass das Corona sein könnte. Da haben auch relativ gut waren der Sache her, also der Lage.
Erzähl mal, wie ist denn das für jemanden, der in so einem, das ist ja wirklich ein Krisengebiet, mehr oder weniger. Wie nah ist Heinsberg an der Abriegelung?
Ja, total nah. Und zwar war das letzte Woche Freitag, da hieß es, 1000 Menschen in Heinsberg in Quarantäne.
Wow.
Und,
Wie viel Einwohner? Wie viel Einwohner?
Ich wollte gerade sagen, alle 1000 oder?
Also sagen wir mal so, die Ausmaße von Heinsberg, also der Kreis ist schon relativ groß. Es gibt ja die Stadt Heinsberg und dann den Kreis Heinsberg, der mehrere Dörfer und Ministädte irgendwie so beinhaltet, darunter auch Wegberg. Also der Kreis Heinsberg, der hat so um die 250.000 Einwohner. Die Stadt Heinsberg ist eine ganz kleine Stadt, die hat 40.000 Einwohner. So kann man sich dann die Dimension aus zusammenreimen. Und
ich sollte mit meinen Witzen aufhören. Ich glaube, das sind mehr als doppelt so viel, wie Eichstätt hat.
Ja, danke. Danke, Carsten, an dieser Stelle.
Ja, Metropole, also Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Du kommst aus der Metropole Heinsberg.
Ja, okay, in Verhältnis zu dem, was da in Wuhan abgeht, ist das natürlich ein
ein
Püppchen,
aber ja, mess with the best.
Ist ja auch, glaube ich, schwer zu vergleichen. Hat Heinsberg denn, kommen wir später drauf, Heinsberg denn auch eine App zu Corona?
Oh, das habe ich eigentlich nicht verfolgt, weil Facebook relativ als superschnelle Infoquelle irgendwo doch sich herauskristallisiert hat. Und zwar liegt das daran, dass die Kreisstadt Heinsberg ein Profil hat, worüber sie dann halt die Leute relativ schnell informiert. Und der Kerl, der im Grunde die ganzen Nachrichten an die Mitbürger weiter transportiert, ist der Landrat namens Push. Wir finden
der schickt Push-Nachrichten.
Ja, total cool.
Push it to the limit.
Push it, wirklich. Der pusht es so far. Der macht das ganz gut. Der macht einen ganz guten Job. Also das, der hat halt die Informationen. Da kriegt man die als Mitbürger hier direkt. Und der verschönert auch nichts. Nennt die Sachen beim Namen. Aber schallt auch so eine Art Ruhe aus. Also die Leute glauben dem auch, was der da sagt. Er ist halt jemand von, ja, er hat halt Authentizität, sage ich jetzt mal. Und der ist jetzt auch eingeladen zu Lanz, aber zu der Fernsehsendung Lanz, Markus Lanz, aber dazu vielleicht später mal mehr. Auf jeden Fall gab es letzte Woche Freitag, um auf diese Quarantäne-Geschichte zurückzukommen, ja, die Meldung, 1000 Leute in Quarantäne oder unter Quarantäne. Und dann hat man aber erst herausgefunden, 1000 Leute wurden wohl vom Landrat oder von den Ordnungsämtern und von der Behörde gebeten, sich zu Hause im Grunde einzuquartieren und nicht rauszugehen, weil da der Verdacht bestand auf Corona-Infizierung. Und daraufhin, als sie dann halt die Zahlen so sich mal vor Augen gehalten haben, wir sprachen da vorher von 2 Menschen, die infiziert waren, dann waren es irgendwann 12 und dann hieß es 1000. Und da wurde sogar der ruhigste Heinsberger fing dann schon an, so ein bisschen hibbelig zu werden. Und da hieß es, ja, kann sein, dass wir die Stadt sperren müssen. Das heißt, den ganzen Kreis im Grunde verbarrikadieren, dass keiner rein und raus geht.
Das ist crazy, ausgelöst,
Leute.
Das glaube ich, aber bei 40, also wenn du die Stadtpopulation nimmst mit 40.000 Einwohnern, davon 1000 Infizierte, das Ganze in der Pandemie-Hochrechnung, das der virale Effekt ist ganz schnell erreicht, glaube ich, ja. Das ist kein Spaß nicht, ja.
Ja, genau. Und uns hat die Nachricht als erstes, da erinnere ich mich noch ganz genau dran, Dienstagabend, also das ist jetzt 2 Wochen her, am Dienstagabend.
Dann warst du in der letzten Podcast-Aufnahme nicht dabei.
Ja, Mittwoch war ja die Podcast-Aufnahme, den Abend davor. Da hieß es, da habe ich eine WhatsApp bekommen, hier Corona in Erkelenz. Das war so ein Screenshot von einem WDR, von der WDR-Page. Und da hieß es ja, in Erkelenz sind 2 Leute mit Corona infiziert. Und ich habe auch nur gedacht, also das kam von einem Bekannten, ja, sehr lustig. Also in Heinsberg, da passiert sowas nicht, ne? Denkt man sich dann immer, das ist halt ein Trugschluss, ne? Das kann überall passieren. Und dann verdichteten sich halt diese Nachrichten, es kam dann halt immer mehr und dann bin ich auch selber irgendwie drauf gestoßen, dann die Fokus-App hat dann Alarm geschlagen und ja, tatsächlich dann zwei infizierte in Erkelenz und wirklich fast in Realtime haben wir dann eine Benachrichtigung von der Schule unseres Sprösslings bekommen, ihr Schulen geschlossen. Und das war auch so ein spooky Moment, wo du dann sagst, ey Leute, da ist doch irgendwas dahinter, weil so super schnell reagiert erstmal keiner in Heinsberg. Also jeder, der hier Auto fährt, wird es merken, dass eine schnelle Reaktion eigentlich nicht so Heinsberg ist. Aber dann passiert es also Schlag auf Schlag, die ganzen Sachen, die ganzen Ereignisse, die ganzen Ankündigungen und Schule geschlossen, erstmal morgen. Und wir beraten uns, dann hieß es, die Schule ist die ganze Woche geschlossen. Dann haben die es nochmal verlängert nach der 1000 Menschen in Quarantäne-Geschichte. Haben die dann tatsächlich nochmal die Schule, die ist immer noch geschlossen, die soll erst nächste Woche Montag wieder öffnen. Und so auch die Kindergärten und auch Behörden. Also
alle öffentlichen Einrichtungen sind quasi erstmal auf Eis gelegt.
Total, ja.
Crazy. Ja.
Und ja, da sind wir jetzt. Also was hat das bei den Menschen ausgelöst? Die Menschen hier sind ja eigentlich relativ relaxed. Allerdings nicht jeder. Und dadurch ist es halt passiert, dass sich bestimmte Leute, also Menschen halt miteinander, also die haben sich halt angesteckt von der Hysterie, ne? Die haben sich gegenseitig angesteckt mit der Hysterie.
Ja. Ich glaube, das kann ganz schnell eine gewisse Eigendynamik kriegen, die dann einfach auch nicht mehr schön ist.
Ja, absolut, Eigendynamik ist echt das richtige Wort dafür. Also ich will euch mal das praktisch darstellen, ja, ganz plastisch darstellen. Die Regale in den Märkten waren plötzlich leer. Plötzlich gibt's keine Nudeln mehr. Also in der ganzen Stadt nicht.
Ja, Fun Fact dazu. Sorry, wenn ich da kurz reingrätsch. Aber das ist ja ein Phänomen, was in den letzten Tagen ja über ganz Deutschland, egal ob da akute Fälle waren oder nicht, glaube ich, aufgetreten ist, dass die Leute dachten, boah, die Welt geht unter, wir müssen jetzt vielleicht bis auf die Barilla Vollkornnudeln alles aus dem Regal rausräumen. Und die vegane Wurst blieb dann, glaube ich, auch nochmal liegen. Aber es scheint da ja auch ein Trend zu herrschen für Klopapier und Taschentücher und solche Geschichten. Totaler Irrsinn. Da siehst du, wo die Urängste liegen, nämlich dass du den am Scheiß nicht mehr den Arsch abputzen kannst. Ne?
Ja, aber warum Klopapier?
Ja, denn Leute, sie schrien nach Klopapier.
Ihr könnt alles von mir verlangen, aber nicht, dass ich auf meine vierlagige Toilettenpapier-Sache hier verzichte. Ja,
ja, haushaltsübliche Mengen. Ja, ist, glaube ich, okay, wenn du vielleicht statt einem Päckchen 2 Zehner-Päckchen kaufst, auch okay. Aber die Leute scheinen das ja quasi zentnerweise aus den Märkten getragen zu haben.
Alles schon gesehen.
Kannst du vergessen. Meine Frau, die war hier um die Ecke hier bei unserem Discounter unseres Vertrauens, um hier halt Sachen des täglichen Bedarfs zu kaufen. Also 11 Tonnen Nudeln und 24 Kilo.
Was man halt so braucht.
Alles, was man so braucht. Und 3 Kubikmeter Wasser, bitte.
Herr Spaß beiseite. Also da hat sich ein Pärchen wohl eingedeckt. Die haben an der Kasse, sehr ungewöhnlich für diesen Discounter, etwa 700 Euro ausgelegt.
Und wow.
Die hatten halt mehrere Wagen.
Wollte ich gerade sagen, da musst du aber schon mit Tieflade durchfahren. Ja.
Die haben nicht das ganze Sortiment durchgetestet, sondern einzelne Produkte in rauen Mengen.
Ja, klar.
Produkte in rauen Mengen. Ja, weil asoziale Arschköpfe, ja, echt wahr. Aber das ist ja eine Einstellung, die können wir an jeder Ecke heutzutage sehen. Nach mir die Sinnflut. Hauptsache ich habe einen Parkplatz und was da, ob jemand vorbeikommt, ist mir scheißegal. Und ja, auf jeden Fall. Hauptsache jeder, der ich habe Klopapier für die nächsten 5 Monate und was der Rest der Welt macht, ist mir scheißegal. Hauptsache ich. Das geht mir so auf die Nerven.
Ey, bei Klopapier hört die Freundschaft auch einfach auf, ja.
Ja, aber da hättest mich fragen können, vorher wäre auf viele Sachen gekommen, die man bunkert, aber Klopapier wäre echt nicht dabei gewesen.
Nein, das ist, also ich finde höchst interessant. Es gibt ja ein sehr, sehr dediziertes und klares Bild von gewissen gesellschaftlichen Tendenzen einfach wieder. Was, ja, ich glaube, in Krisenzeiten, auch wenn es ja für Deutschland eigentlich keine Krise ist oder sein sollte, in Summe und unterm Strich, in Krisenzeiten siehst du einfach ja die wahren Charaktere rauskommen.
Ja, genau. Ja. Die wahren Charaktere sehen dermaßen aus, dass das Sterilisierflüssigkeiten aus öffentlichen Einrichtungen geklaut werden und Chirurgen keinen Mundschutz mehr zur Verfügung haben, weil Mundschutz bringt nichts. Ja, das verhindert maximal, dass ich andere anstecke.
Genau, das ist die richtige Variante. Und das ist das Phänomen, dass man ja oft Asiaten mit Mundschutz irgendwo gesehen hat, hat ja vor allem auf großen Messen immer wieder zu Lächeln geführt. Aber dass da ein ganz anderes Verständnis dafür ist, dass ich oder die Person keine andere Person anstecken möchte und deswegen einen Mundschutz trägt, ja, findet den Köpfen halt nicht statt, sondern andersrum wird immer gedacht, ne? Der Mundschutz schützt mich, aber so ist es halt einfach nicht.
Nein, und ja, wir schwanken gerade ein bisschen.
Okay, aber lass uns zurückkommen zum Epizentrum. Das heißt, Belgan, du bist auch mit gesägtem Nachwuchs ausgestattet, ja, der jetzt quasi keine Kita und keine Schule hat und du und deine Frau somit einspringen müssen, um dieses Betreuungsvakuum quasi aufzufangen, richtig?
Ja, absolut. Also es sieht ja so aus, dass die Schulen und Kitas und Kindergärten geschlossen sind. Allerdings arbeiten die Eltern ja noch normal weiter, weil die Stadt ist ja nicht unter Quarantäne und auch nicht ist auch nichts geclosed oder gecancelt oder sonst was. Also ich fahre ganz normal nach Mönchengladbach meiner Arbeit hinterher und so weiter. Und die Eltern, alle Eltern auch. Und das hat halt bei uns hier dazu geführt, dass wir uns in der Nachbarschaft organisieren mussten. Und haben dann so eine Art, ja, wie soll ich sagen, so eine Art Nachbarschaftskita eingerichtet, damit die Leute wieder arbeiten gehen können. Das heißt, wir haben es hier an dem Tag, und zwar an dem Tag, an dem ihr das letzte Podcast aufgenommen habt, da haben wir uns in der Nachbarschaft in unserem Wende haben wir praktisch getroffen. Und dann haben wir mal die Fakten auf den Tisch gelegt, wer geht wann arbeiten, und dann haben wir uns halt so organisiert, weil wir uns einfach nicht mehr anders zu helfen wussten. Da waren wir so ein bisschen auf uns alleine gestellt zwar, aber wir haben uns halt relativ gut mit der Situation arrangiert, abgefunden und konnten uns auch selbst organisieren. Also das hat gut geklappt und wir hoffen halt, dass ein bisschen Normalität hier wieder reinkehrt. Man hört ja auch immer, es hilft ja auch nicht immer, wenn man hört oft im Grunde, in den Nachrichten, dass wenn beispielsweise andere Leute infiziert werden oder es herausgefunden wird, dass es noch mehr Infizierte gibt, dann wird direkt der Bezug zu Heinsberg gestellt, ja, aber dass die immer mit diesem komischen Karnevalszug da oder diesem Karnevalssitzung in der kleinen Stadt Gangelt da in Heinsberg beigewohnt haben oder jemanden kennen, der daherkommt und so weiter. Und das ist so ein bisschen, das nervt die Leute gerade so ein bisschen ab, weil halt immer wenn irgendeiner, der irgendwie mit diesem Covid-19 in Kontakt kommt, dann immer der Rückbezug auf Heinsberg genommen wird in den Medien, das nervt so ein bisschen.
Das glaube ich, aber das ist ein gutes Stichwort. Karneval, Fasnacht, Fasching, name it how you want it. Wir sind jetzt quasi im Tag 10 nach den großen Rosenmontagsumzügen in Deutschland, Köln, Düsseldorf, Mainz, wo in Summe, glaube ich, 3 Millionen Menschen irgendwie zusammen gefeiert haben. Es wundert mich ehrlich, dass da noch kein Corona-Viralitäts-Bullshit-Hype entstanden ist, beziehungsweise dass die Veranstaltungen scheinbar momentan noch krimpfrig abgelaufen sind, obwohl so viele Leute zusammenkamen. Oder wir sehen es halt erst in ein paar Tagen oder wir kriegen es erst in ein paar Tagen mit. Aber ja, ich hätte mal einen Zehner drauf gewettet, dass die richtig lustigen Hotspots geworden sind für die ganze Thematik. Aber das findet ja so in den Medien noch nicht statt, beziehungsweise scheint es hoffentlich nicht ganz so viral gewesen zu sein.
Viral, ich weiß, viral mal anders, ne?
Viral mal anders, ja.
Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, die Züge, die an dem Sonntag, also nicht am Rosenmontag, sondern an dem Sonntag davor stattfinden sollten, die sind hier ziemlich oft abgeblasen worden. Und zwar abgeblasen wegen Wind. Ne? Tatsächlich, ja.
War das Sabinchen.
Ja, genau. Sabinchen war es schuld. Und da wurde auch ein großer Zug hier in der Gegend, in Viersen, wurde abgesagt und mehrere kleine Züge und auch ein paar, ich weiß nicht mehr, wie die Namen heißen, das sind auch so Kölner Züge, also es ist nicht der Kölner Rosenmontagszug, sondern diese kleinen Vororte, die auch relativ große Züge haben, fanden am Sonntag nicht statt, weil halt Wind war.
Das hab ich mitbekommen, ja.
Ja, und gut, also, das ist
Glück im Unglück.
Schön. Ja, Glück im Unglück, genau. Ist zwar nicht schön, aber es hat zumindest ein bisschen die Sachlage wahrscheinlich eingedämmt, ich weiß es nicht. Man hört da, Heiko, tatsächlich sehr wenig darüber.
Also ich hätte schwören können, dass es einen wesentlich größeren Impact auf die Ansteckungsthematik hat, ja, wenn in Köln schön gebützt wird, ja, und sich irgendwelche betrunkenen Menschen, die sich nicht kennen, trotzdem gegenseitig die ganze Zeit die Zunge in den Hals stecken, wie es dann fast halt ja oft so Brauch ist, hätte ich echt drauf gewettet, dass da mehr Ansteckung bei rumkommt, beziehungsweise mehr, ja, Attention einfach da rauskommt. Ist ja schön, wenn es nicht so ist, ja, weil das wäre natürlich der Super-GAU, in den drei großen Städten ja eben diese Masse an Menschen sich gegenseitig ansteckt, ja. Aber hoffentlich bleibt es so und
nachdem, wir werden nicht eines Besseren belehrt. Ist es der normale Schluss, den man daraus zieht, ist aber nicht passiert. Und jetzt an der Stelle eine Frage, was ich nicht ganz kapiere. Zum Beispiel Fußball ist von der Thematik nicht betroffen. Die Stadien machen auf, die Spiele finden statt. 30.000 und mehr Menschen finden sich zusammen auf relativ engem Raum in einem Fußballstadion. Zeitgleich werden Messen abgesagt. Jetzt heute kam raus,
da muss ich kurz reingrätschen, Carsten, aus persönlicher Erfahrung. Denn Antonia, meine Tochter, hat Freikarten gehabt für für das Mainz-Heimspiel. Was, Wetter war eh kacke gewesen, von daher egal. Aber viele, viele Eltern, die auch Freikarten hatten aus unserem Ort für dieses Spiel, sind eben aufgrund Corona-Gefahr nicht ins Stadion gegangen.
Ja, andere Geschichte. Deren eigene Entscheidung, die sind
persönliche Entscheidung, richtig. Aber die
Aber das Spiel natürlich hat stattgefunden.
Ja, Money makes the world go round.
Ja, aber talking about Money, was glaubst du ist beim Genfer Autosalon an Money dahinter? Was glaubst du ist bei der Hannover Messe an Money dahinter? Beim Mobile World Congress in Barcelona, bei der
Buchmesse
in Berlin, der Leipziger Buchmesse. Bei der Cancom Hausmesse und ja, so weiter, alles abgesagt. Ist das jetzt der internationale Bezug, der da den Unterschied macht? Dass man internationale Audience hat, die vermeintlich das Virus eintragen und immer im Fußball.
Ich glaube, da geht es um Verantwortung. Geführte Verantwortung für die gewisse Veranstalter, Unternehmen und Lobbyisten dann stehen. Und viele Messethematiken sind natürlich, oder viele Absagen der Aussteller sind natürlich getrieben durch ein vermeintliches Verantwortungsgefühl gegenüber der Mitarbeiter und des Umfeldes. Bei einem Fußballverein wie Mainz oder wer auch immer, da ist ja kein direkter Bezug zum Publikum. Ja, also wenn das Publikum alles krank wird, hat er erstmal in Anführungszeichen keinen Impact direkt auf den Verein. Wenn aber bei CANCOM oder anderen WWC, also der Mobilfunkkongress in Barcelona, der auch abgesagt wurde, wenn da natürlich die Belegschaft diverser Hersteller sich komplett gegenseitig ansteckt, hat das einen ganz anderen Impact auf die Veranstalter beziehungsweise auf die Aussteller. Und ich glaube, da liegt so der große Unterschied, dass das einfach ein anderes Bewertungskriterium in Form von Cash oder Ausfall am Ende vom Tag
ist. Ich kann dir da nicht folgen. Wo ist der Unterschied, ob sich auf der Leipziger Buchmesse jemand infiziert oder im Mainzer Fußballstadion nachweislich?
Also, naja, auf der Buchmesse sind, ich sag mal, keine Ahnung, 500 Aussteller. Ja, die vielleicht im Vorfeld, das sind ja Dinge, die du als Endkonsument oder als Medienkonsument so erstmal gar nicht mitkriegst. Du weißt ja nicht, wie viel Aussteller im Vorfeld abgesagt haben, was dann die Messebetreiber zum Absagen der ganzen Messe bewogen haben.
Na, also was ich so mitbekommen habe, ging das schon sehr stark von den Messebetreibern aus.
Ja, aber da ganz krasse. Ja, Becker?
Ja.
Weißt du es besser als Heike oder ich? Oder hast du eine Meinung dazu? Also ich verstehe es halt einfach nicht. Im einen Fall sind 40.000 Leute auf geballtem Raum zusammen und das findet statt.
Ja, das, also als wir hier die Nachrichten halt immer verfolgt haben und gesehen haben halt, dass immer mehr Leute in Quarantäne oder in Hausarrest gesetzt werden und so weiter, die dann halt wirklich super drauf geachtet haben, dass da nicht irgendwie Leute infiziert werden, nur weil irgendwas organisatorisch nicht irgendwie 100% abgeleistet wird, hat sich das für uns natürlich total abstrakt angefühlt, dass sie dann gesagt haben, so, jetzt gehen wir zum Fußball.
Ja, aber nochmal, das Spiel hätte ja stattgefunden. Das ist ja, was Heiko eingangs meinte, das ist eure persönliche Entscheidung, gehe ich hin oder nicht. Aber warum kann so ein, ja, also wir werden wahrscheinlich keine Antwort finden, habe ich gerade den Eindruck.
Na, aber wenn du mal konträr dagegen setzt, Entschuldigung, wenn ich ja nochmal kurz reingrätsch, Buchmesse abgesagt, WWC abgesagt, der Genfer Autosalon abgesagt, das sind ja alles Mega-Themen global gesehen. Und dann siehst du das Statement von der Messe Stuttgart zum Beispiel für die anstehende Didakta, die in der vierten Märzwoche stattfinden soll. Für euch da draußen, also Hörerinnen und Hörer, die mit der Didakta so nichts anfangen können. Das ist die deutsche Education Bildungsleitmesse. Erwartete Besucherzahl im Schnitt zwischen 100 und 150.000. Zielgruppe ganz klar Lehrer, Erzieher und alles, was mit Bildung zu tun hat. Die Messe Stuttgart sagt, na, wir sind gut gewappnet, wir können das Ding stattfinden lassen. Und lassen es erstmal so laufen. Und aus dem prallen Leben berichtet, mein größter Education-Kunde hat gestern den Stecker gezogen und wird dort nicht teilnehmen, aus Verantwortung gegenüber Mitarbeitern, Risikoabschätzung und so weiter. Ja, wenn ich jetzt aber denke, Messe Stuttgart lässt es einfach laufen und es wird stattfinden und du hast dort eine massive Ballung von Lehrkörpern und Erziehern, die dann ja zurück nach ganz Deutschland gehen, eben in die Bildungseinrichtungen, die es da so gibt und könnten der virale Träger in die Richtung sein, ist für mich nicht nachvollziehbar. Ja, auf der einen Seite erfahren wir von Belkan, dass Kitas zu sind, Schulen zu sind und auch noch zu bleiben. Und auf der anderen Seite beschließt diese Messe Stuttgart, das Ding stattfinden zu lassen. Und Zielgruppe ist halt ja, ich sag mal, höchst kritisch in meinen Augen, ja. Was das Übertragen oder das Spreaden in die einzelnen Kommunen dann angehen könnte.
Komplett grotesk. Also, eine Zusatzinfo, die Kitas in Eichstätt sind auch zu. Sehr zu meinem großen Vergnügen, weil ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber unter uns wohnt ein sehr aktiver, noch nicht ganz Dreijähriger, den habe ich jetzt den ganzen Tag live in mein Büro geschaltet. Ja, nein, aber Okay, also ich finde es einfach merkwürdig und ich glaube jetzt nicht, dass das monetäre Rad Fußball so viel größer ist als ein Genfer Automobilsalon, aber ja, das ist halt.
Ich glaube, es kommt immer auf die auf den Blickwinkel beziehungsweise auf die Position an. Für den deutschen Fußball ist der deutsche Fußball wichtig und da geht es um viel Geld. Was natürlich ja, nicht so groß ist wie die globale Autogeschichte. Ja, aber.
Ja, und du, jetzt, wo du global sagst, ich meine, ich habe es ja vorhin schon angeteasert, vielleicht ist es so einfach, dass man ein Fußballspiel mehr als Regionalcharakter-Event betrachtet und eine internationale Messe eben Leute aus aller Welt anzieht und auch aus vielen Risikoregionen. Vielleicht ist es.
Das spielt da mit Sicherheit auch mit rein. Ja. Wahrscheinlich, je nachdem, wie sich jetzt die Situation entwickelt. Ja, wir haben jetzt hier in Baden-Württemberg, Grenze zu Bayern, ja auch die ersten Fälle. Auch in Hessen poppt's auf, Rheinland-Pfalz. Schauen wir mal. Aber ich denke, wir werden zum Wochenende hin da noch mal ein paar andere Szenarien und Situationen erleben und dann vielleicht nächste Woche oder in zwei Wochen dann auch nochmal rückblickend anders bewerten oder reflektieren können. Das ist auf jeden Fall sehr spannend zu sehen, wo welcher Hebel angesetzt wird und wo welche Verbindlichkeit zu dem Thema dann einfach gelebt wird.
Mhm. Ja. Ja, lass mal's. Also da kommen wir nicht weiter.
Ja, also es werden wir, glaube ich, keinen Konsens finden, aber werden die Wahrheit vielleicht jetzt heute mit Sicherheit nicht ergründen.
Ah, die Wahrheit, dabei sind wir doch eigentlich der Wahrheitsfindungspodcast.
Die Wahrheit, ja.
Ah, okay.
Ja, aber durch, ich sag mal, Belkans Berichte und ich habe es schon mal kurz angeteasert, bezüglich dieser vermeintlichen App, ja, war so ein bisschen sarkastisch gemeint, aber es ist in der Tat, in China gibt es mittlerweile eine App, die, glaube ich, vom Staat verordnet ist, wenn ich das richtig gesehen habe, die dir über ein ganz einfaches Farbschema rot, gelb, grün, inklusive QR-Code, eine Permission gibt, dich im Land zu bewegen oder auch nicht und ob du in Quarantäne gehst oder auch nicht, was ich extrem hanebüchen finde. Wie seht ihr das?
Ich kenne die App jetzt nicht, aber wundert mich jetzt nicht. Das zeigt halt auch den digitalen Fortschritt in Asien. Dass man sowas verordnen kann, das wäre hier nicht möglich, weil die Smartphone-Dichte.
Also wir reden über China, nicht über Asien, ne? Explizit über China.
Ja, das Epizentrum von Asien ist ja China.
Ja.
Auf welcher Grundlage kann denn eine App bewerten mit Rot, Gelb, Grün?
Intern oder wie die App funktioniert, immer noch ein bisschen eine Projektbox, wenn ich jetzt richtig verstanden habe.
Komisch.
Aber jetzt nehmen wir mal China als massiven, in Anführungszeichen, Überwachungsstaat. Das chinesische WhatsApp ist WeChat, über WeChat machen die alles und der Staat hat alle Geodaten, die man überhaupt haben kann von seinen Einwohnern. Und da setzt du halt eine KI hinten dran, die Wahrscheinlichkeiten ausrechnet, an welchen Hotspots du vielleicht warst, mit irgendwelchen anderen Leuten, die
wo
vielleicht
du dich wie lange rumgetrieben hast.
In einem Nahbereich warst, whatever. Den Algorithmus werden wir, glaube ich, nie richtig dargelegt bekommen. Aber es ist halt, ich sag mal, Überwachungsstaat 3.0. Und das ist ziemlich krude in meiner
Augen. Du, in einer Umgebung, in der dir per App Steuersünder signalisiert werden können, wundert mich sowas überhaupt nicht.
Ja, in Zeiten von funktionierender Gesichtserkennung in Verbindung mit...
Genau.
Und dafür ist China ja prädestiniert und sie leben das ja auch, dass der Staat einfach Einblick in alle Daten hat. Und dann ist es, ich sag mal, ein leichtes, heraus den passenden Algorithmus zu formen, der die Wahrscheinlichkeiten in Form von grün, gelb, rot, du darfst hier rein, du darfst hier raus, du darfst nichts machen, dann einfach signalisiert. Und das ist halt schon krass in meinen
Augen. Und lila heißt dann, bleiben Sie sofort stehen, Sie werden abgeholt.
Befremdlich. Ja, und schwarz heißt, bitte begeben sich zum Friedhof.
Ganz schön spooky, ganz schön spooky.
Ja, ultra, ultra schräg das Ganze. Aber ich glaube, für uns ist auch sehr schwer, das so nachzuvollziehen, weil wir ja aus einem vermeintlich freien Staat kommen, der nicht ganz so hart reguliert wird.
Wahrscheinlich.
Was die Persönlichkeitsrechte angeht.
Wahrscheinlich bloß, weil die Politiker sich auf der Pfanne haben.
Die Leute kennen es ja nicht besser.
Sonst wäre es bei uns auch weiter.
Ja, aber ich vergleiche jetzt mal hier wieder Heinsberg mit China. Ich weiß, Heinsberg hat nicht so viel zu bieten wie jetzt China. Aber hier wird eigentlich im Grunde wird den Leuten bestimmte Verhaltensregeln nochmal über verschiedene Kanäle, sei es TV, Radio oder Internet, Facebook etc. Vermittelt. Man soll sich viel die Hände waschen. Man soll sich halt
aber das hörst du auch in Eichstätt. Also das ist ja kein USP von Heinsberg.
Nee, das nicht, aber das wird den Leuten halt immer wieder so ein bisschen runtergeleiert, damit
da brauchst du erst so ein Virus, dass die Leute anfangen, sich die Hände zu waschen. Das
ist ja traurig.
Wie grell ist das alles? Ja,
aber ich habe halt auch aus sicheren Quellen und wir haben ja ziemlich viel mit China zu tun, halt auch mal die Maßnahmen der Chinesen mitbekommen aus erster Hand. Und das ist schon eine ganz andere Liga, Leute. Da werden
die haben keine Samthandschuhe.
Auch so, was die bieten, finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ziemlich cool. Also Leute, die da in Städten wohnen, die dann halt betroffen sind, die werden dann von Leuten, die von der Stadt, ich denke von der Stadt, von der Kommune etc. angestellt sind, auf der Straße desinfiziert. Das heißt, da sind Leute und Stationen, wo dann Leute, die pendeln oder zur Arbeit müssen oder sonst wohin, da stehen dann halt Leute bereit, die dann halt auch so angezogen sind, so ein bisschen spooky, astronautmäßig.
So ein ABC-Schutzanzug-mäßig, ja.
Die sprühen dann die Leute ab oder ein Auto von innen ab und helfen den Leuten so ein bisschen. Auch die Arbeitsplätze, weil da sind ja teilweise die Behörden, die funktionieren da wieder, aber anders als hier. Also da ist zum Beispiel, da werden Arbeitsplätze von den Leuten einzeln in so Kondome gehüllt, will ich mal sagen. Also das heißt, jeder hat ja da so seinen kleinen Schreibtisch und diese Schreibtische, die sind in einer Art Zelt. Und alles ist desinfiziert und alle Leute haben Schutzsachen an und so weiter. Das ist, ich meine, klar, sieht ein bisschen befremdlich aus und in der ersten Linie, ja, die Leute werden, das wird den Leuten irgendwie vorgegeben, die dürfen das nicht, die müssen das beachten, wenn die es nicht beachten, werden die da eingesperrt und so weiter. Okay, alles klar. Aber sowas habe ich hier nicht gesehen. Also, was wir gemacht haben ist, 2 Wochen bevor der Virus nach Deutschland gekommen ist, haben wir eigentlich so ziemlich alles an Desinfektion rüber nach China verhökert. Und
Angebot und Nachfrage, ja, so funktioniert der Markt.
Die Frage zu stellen, ey, warte mal, wir haben es hier mit einer Pandemie zu tun, es ist eine Frage der Zeit, bis das bei uns ist. Aber wir haben hier Engpässe, was Masken, also diese Schutzmasken angeht, die Desinfektionssachen angeht, generell Medizinprodukte werden ziemlich rar und wir sitzen es im Grunde aus. Was wir machen, ist halt den Leuten gut zureden und sagen, hör mal, bitte, bitte bleib zu Hause. Das geht in China schon ganz anders, das ist viel straightforwarder. Und ich habe das Gefühl, die kriegen
das auch nicht. Also das ist richtig.
Die haben.
Ja, früher oder später mit den Maßnahmen, das wäre auch schlimm, wenn aber nicht.
Aber die haben wirklich das Zeug dazu, so eine Sache auszumerzen. Oder ich sage jetzt mal, zumindest zu canceln, zu pausieren oder was auch immer. Wohingegen hier.
Gut, ich glaube, du hast auch.
Entschuldige,
ich habe gesagt. Ja. Entschuldigung fürs Unterbrechen. Ich glaube, dadurch, dass in China ja diese massiven Ballungsräume entstanden sind, ja, mit, ich sag mal, kleinen Vorortstädten von 11 Millionen Einwohnergröße und so, hast du gar keine andere Chance, als hart durchzugreifen, relativ restriktiv zu sein in deinem Tun und Handeln. um noch mehr Schaden zu verhindern. Das sind ja Dimensionen, mit denen können wir gar nicht umgehen in unserer Gedankenwelt. Ja, wenn du überlegst, die wollen Hongkong, also von Shenzhen bis, hast du nicht gesehen, ein riesen Einzugsgebiet machen mit dann geführten 30 Millionen Bewohnern. Das wächst alles zusammen. Da kannst du nur mit harten Maßnahmen
durchgreifen. Ja, aber es ist halt auch ein anderes System.
Desinfektion angesprochen hast. Entschuldigung.
Muss niemand groß gefragt werden, sondern da wird entschieden und dann wird es so umgesetzt. Und jetzt habe ich gerade meinen Aluhut auf. Die haben wahrscheinlich auch deutlich mehr Ahnung, was hinter diesem ganzen Covid-19 steckt.
Ja, das glaube ich jetzt noch nicht mal so wirklich.
Ich sage ja Aluhut, genau, das ist eine Theorie.
Am Ende vom Tag. Ja, am Ende vom Tag ist es ja alles ein Stück Evolution und genau wie Menschen sich oder alles sich weiterentwickelt auf der Timeline der Evolution, gehören genauso Viren, Bakterien und was so kreucht vielleicht dazu. Das ist, wenn du die letzten 2000 Jahre anguckst oder die letzten 1000 Jahre der aufgezeichneten
Menschheitsgeschichte, die Pest, die spanische Grippe,
wie viele Ausreißer. Ja, es gab immer wieder ein Fegefeuer, was die Armen und Schwachen meistens dahin gerafft hat. Von daher, das ist einfach ein Stück weit auch Evolution, ohne jetzt darwinistisch zu sagen. Aber zu dem Thema, wir desinfizieren alles bis zur Hölle und bis zum Nicht-Wieder-Aufstehen, gibt es jetzt die ersten Stimmen oder die ersten Forscherstimmen, die natürlich auch da sagen, okay, jetzt werden gefühlt 38 mal mehr Desinfektionsmittel freigesetzt global. Das hat auch wiederum einen Einfluss auf die Evolution. Das Immunsystem, Bakterien, Viren. Das ist halt die Spirale der Entwicklung
am Ende vom Tag.
Multiresistente Keime werden davon übrig bleiben am Ende vom Tag.
Ja, das auf der einen Seite, aber du darfst auch nicht die Effekte für die betroffenen jeweiligen Menschen vergessen. Kleine Story am Rande. Ich hatte früher einen Kumpel, der auch sehr, sehr reinlich war. Also wirklich damals schon hat die Türklinke hinter mir mit Sakrotan abgesprüht, sobald ich eingetreten bin in sein Zimmer und so weiter. Also diese Geschichten. Mit der Folge, dass sein Immunsystem ruiniert war. Der ist den halben Winter zu Hause geblieben, weil er bei jedem Pups die Mördererkältung bekommen hat, bis hin zu Bronchitis und so weiter. Der hat sich systematisch sein eigenes Immunsystem ruiniert durch den übertriebenen Einsatz von diesen Desinfektionsgeschichten. Und ich glaube, das ist was, worauf du auch abspielen wolltest, eben, gell?
Richtig, genau.
Der multiresistente Keim ist das eine, der entsteht ja auch durch den Einsatz von Antibiotika und vermeintlich gut gemeinten anderen medizinischen Hilfsmitteln. Und auf der anderen Seite muss man mal gucken, was macht es mit dem Menschen selber, wenn wir jetzt von einem Zeitraum von 2-3 Wochen reden.
Ja, also das ist alles ein Spiel der Evolution. Ja, und das wird halt auf die eine oder andere Art und Weise jetzt durch die Gegebenheiten mit Sicherheit auch ein Stück weit forciert. Aber das sind Dinge, die werden zyklisch immer wieder auftreten. Nenn es heute Corona. Vor ein paar Jahren hatten wir die Schweinepest, wir hatten SARS. Den Rest habe ich schon wieder vergessen, weil es kommt immer wieder irgendwas, was erstmal spooky ist. BSE, richtig, ja, der Wahn.
Der Wahn.
Von daher interessant zu sehen, wie sich das entwickelt. Ich glaube, aufgrund der Globalisierung hat jetzt Corona es erstmal einen richtig harten Impact auf Wirtschaft.
Also einen so harten Impact hatten all die Vorgänger Infekte definitiv nicht. Wenn du dir anguckst, was gerade passiert, und wir sind immer noch am Anfang.
Gefühlt sind wir ja momentan wir sind auf dem Zenit der Globalisierung. Es war nie einfacher gewesen, zu fliegen, sich fortzubewegen. Also die Durchmischung der Population ist ja unglaublich groß und einfach geworden. Und ja, das ist einfach eine Spielart.
Du und ich sehe es ja auch schon die sich da, im ganz Kleinen. Ich bilde mir ein, gar nicht so ungesund zu leben. Aber dann kommt eine meiner Töchter und bringt so ein Mittelstufe-Schulinfekt mit. Und der hat mich das letzte Mal auch locker bei 3 Wochen aus der Bahn geworfen. Peng. Keine Chance.
Ja, wir können gerne mal tauschen mit Grundschulen.
Ja, Heiko, bin der dann nicht, sie nicht. Vor allem, das ist für Belkan auch noch lustig. Weißt du, was die echte Primetime ist? Ein Kind im Kindergarten und eins in der Grundschule.
Das hast du nämlich. Wird bald für erste Realität, wahrscheinlich nächstes Jahr. Da werde ich, da wird unser Großer natürlich dann noch in der Schule sein, während unsere Zwillinge, also im Grunde 2, dann im Kindergarten aufrosten. Das heißt,
und dann hast du nämlich das Beste aus beiden Welten.
Oh, Carsten, du hast mir jetzt auch so meine
Philosophie sowieso.
Ich glaube,
sehr schön.
Mit Migrationshinterrüttler.
Ich glaube, zu der Phase war meine Frau und ich damals, ich glaube, 10 von 12 Monaten, sagen wir mal, auf jeden Fall nicht gesund. Ja. Über mindestens ein oder 2 Jahre hinweg, weil immer irgendwas, und du hast keine Chance dagegen. Und dann hast du natürlich in der Familie immer den wunderschönen Ping-Pong-Effekt, dass der eine halbwegs gesund, bricht's beim anderen aus und dann geht's vor und zurück und links und rechts. Ja, egal. Jungs, für einen Technik-Podcast sind wir heute so ein bisschen athematisch, aber ich habe ja gelernt, dass man Behörden nicht nur wegen Viren schließen muss.
Nein, du meinst, Behörden schließen auch gern mal wegen Viren. Und zwar keine Coronaviren. Sondern
programmierte Viren.
Das Beste aus allen Welten, nämlich aus der dafür kriegst du auf jeden Fall 10 von 10 Punkte, Mann. Sehr schön, sehr schön, I like. Ja, in der Tat, unsere Behörden sind angreifbarer denn je für diverse Attacken aus diesem gemeinen Internet und von irgendwelchen bösen, vermeintlich russischen Hackern. Und lasst sich da mal gern um den einen oder anderen Bitcoin prellen, beziehungsweise einfach mal die ganze Maschinerie lahmlegen. Und auch da ist wieder der größte handelnde Faktor der Mensch und nicht die Technik.
Ja, bei Cyberkriminalität. Aber erzähl erstmal, was ist denn passiert?
Ja, aber es häuft sich momentan, oder hat sich in den letzten Monaten natürlich gehäuft, dass die ein oder andere behördliche Instanz durch diverse Schadsoftware-Attacken, vornehmlich durch den Emoted-Angriff, mehr oder weniger lahmgelegt wurden. Und zwar langfristig und tiefgehend. Wir haben ein schönes Beispiel aus dem Berliner Kammergericht, was quasi seit 5 Monaten mehr oder weniger im Notstrommodus operiert. Denn eine Infrastruktur IT-mäßig ist nicht mehr vorhanden. Muss alles von Grund auf neu gebaut werden, weil zu gewissen Scheidepunkten einfach die falschen Entscheidungen getroffen wurden, was Infrastruktur angeht. Und auf der anderen Seite einfach grundlegende Security- und OPSEC-Richtlinien missachtet oder nicht beachtet wurden. Und das ist natürlich schon sehr hanebüchend, ja, dass sich deutsche Behörden von russischen Hackern einfach lahmlegen lassen.
Ja, hanebüchend mag sein, aber wundert's dich? Also, ich bin jetzt...
Ja, wir leben doch nicht in der Bananenrepublik, ja?
Nicht?
Gefühlt manchmal schon, wenn man sich die politische Ebene anschaut, aber technisch gesehen sollten wir eigentlich zu mehr imstande sein. Ja?
Also ich meine jetzt gerade Behörde, ich kenne jetzt deine Geschichte nicht konkret, welche Behörde es da aus dem Spiel genommen hat, aber
das Berliner Kammergericht.
Ja. Nice. In Berlin brauchen sie auch keine.
Wir reden hier über 500 Richter, die halt ist sehr liberaler.
Ja, okay, aber der Punkt ist doch schon seit jeher. Nein,
das ist exemplarisch.
Mitarbeiterschulung, wenn ich in diversen Behörden unterwegs bin und mir anschaue, mit was für einer EDV die armen Leute da umgehen und arbeiten müssen, da fragt sich gar nichts mehr. Und dann sehr häufig hast du auch gerade behördlich halt mit Leuten zu tun, die gerade mal arbeiten können, aber von Begriffen wie Intranet keine Ahnung haben, ganz zu schweigen von, was das Internet tatsächlich bedeutet, außerhalb von Amazon shoppen. Und da bist du natürlich ganz schnell, wenn sie jemand meint. Also da kann ich immer wieder den Darknet Diary Podcast empfehlen. Der beschreibt diese ganzen Angriffsszenarien immer wieder ganz gut. Da läuft fast alles darüber, dass man Menschen ausliest, hackt, an dessen Credentials kommt oder ihn in irgendwelche Fallen lockt. Das sind ganz selten die Systeme selber. Dass man wirklich so wie im Film, weißt du, sich durch die Cisco Firewall hackt und hahaha, sondern
nein, das ist ja der im Promille Bereich, also prozentual im Promille-Bereich der Attacken geht's genau, wie du sagst, über Firewalls und Co. Es ist meistens ein Social Engineering in Verbindung mit bekannten Schwachstellen, die einfach immer wieder von den agierenden Menschen nicht beachtet werden.
USB-Sticks auf der Straße, die dann der Mitarbeiter selbstständig in seinen Arbeitsrechner packt und die Tür aufmacht. Oder.
Das ist ja, glaube ich, noch ein Szenario, was noch viel weiter weg ist als der Klassiker, du kriegst auf dein privates Postfach, Google Mail, web.de, was auch immer, eine E-Mail von vermeintlich Amazon, ihre Rechnung, bla, irgendwas, Unstimmigkeiten, bitte öffnen Sie
Wobei
das Dokument. Makros aktivieren.
Ja, aber da muss man auch unterscheiden. Das eine sind Attacken auf Privatpersonen, wo man über deren Amazon-Konten oder andere Dinge privat abgreifen will. Das andere ist...
Nein, das ist das Einfallstor.
Ja, aber wenn jemand meinen Amazon-Account...
Die Privatperson hat, ist
dann das kommt er deshalb noch nicht in meine Firma rein. Das meine ich damit. Wenn du...
Nein, aber wenn du ein Dokument aufmachst, was du auf deinen privaten Account geschickt kriegst, bist auf der Arbeit, hast Kaffeepause, loggst dich bei whatever E-Mail-Dienst 123 ein, siehst diese Meldung, siehst das Sheet.
Du hast gewonnen.
Hast sie auf deinem Arbeitsrechner offen. Ja, dann hat Social Engineering.
Ja, oder bring your own device, nicht, dass du damit dein Privatgerät im Firmennetzwerk.
Oder take your data at home. Whatever, das ist ja, die Spielarten sind ja sehr, sehr vielfältig. Am Ende vom Tag ist immer die Mischung aus Unwissenheit und, ich sag mal, sozial getriggert werden, auf welchem Weg auch immer. Wobei du gefühlt mindestens mal die Hälfte der Attacken killen könntest, wenn die Leute informiert wären, dass sie halt bei einem fucking unknown Dokument, egal ob das Word, Excel, PowerPoint ist, ja, einfach keine Makros aktivierst.
Ja.
Ja, da kannst du aber auch keinem, ich sag mal, Vollblutrichter oder Juristen Menschen einen Vorwurf machen, der dem seine Kernkompetenz wo ganz anders liegt, ja, und der will Makro immer aktivieren. Er weiß es halt nicht besser. Und genau so finden halt viele Angriffe einfach statt. Dass Leute gezielt angetriggert werden, sie führen auf ihrem Arbeitsrechner oder am Arbeitsplatz ein solches Dokument aus, zack, ist die Scheiße. Die Kacke am Dampfen, wie es so schön heißt. Ja.
Die Kacke am Dampfen.
Und das ist halt wirklich, wirklich krass, dass halt ganze Behördenstränge dadurch lahmgelegt werden und ganz neu aufgesetzt werden, was Infrastruktur und Security-Maßnahmen angeht. Unglaublich. Wir leben in 2020. Ja, so Hashtag Neuland ist vorbei.
Mhm. Ja.
Von daher, ja, Behörde bleibt nicht wegen Corona, sondern wegen Cyberangriff leider geschlossen.
Ja, ich habe hier gerade einen Artikel gefunden. Emoted.
Ja, genau. Das ist so, glaube ich, the most known shit und most used shit.
Ja. Ja, aber das heißt am Ende vom Tag, dass die Sicherheitsmaßnahmen gerade in Behörden einfach nachlässig gehandhabt worden sind. Also in jeder Firma, in der ich war, gab es ganz strikte Auflagen. Was darfst du öffnen, was nicht? Und teilweise ging es dann rechte technisch gar nicht. Ist natürlich dann immer super nervig, weil du fünfmal am Tag den Admin anrufen musst und sagst, bitte erlaub mir das, bitte lösch mir diese Datei. Aber
ja, das ist natürlich, Security ist immer ein Aufwand für alle Beteiligten.
Ja.
Ja, aber du kannst ich glaube, 95% der Behörden und Company-Landschaft in Deutschland oder vielleicht auch weltweit, in Deutschland auf jeden Fall, läuft auf well-known Microsoft-Systemen. Ja. Du kannst über Active Directory und gewisse globale Einstellungen für Firmennetzwerke natürlich solche Dinge unterbinden. Heißt aber im Umkehrschluss auch, dass wenn jemand wirklich mit Makros arbeitet, sei es in Excel oder Word und da ein bisschen ausgefeiltere Dokumente und Automatismen starten will, heißt es für den Admin natürlich mehr Aufwand, weil er muss einzelne Fälle freigeben, was auch immer. Global ist natürlich einfach sagen, ich lasse das halt alles offen und die können alle machen, was sie wollen.
Ja, ja.
Weniger Aufwand weniger Personal auch in der Administration der IT. Das ist halt immer dieses Abwägen.
Mhm. Ja, ja, natürlich. Aber das steht und fällt natürlich auch mit dem Bildungsgrad der Mitarbeiter. Ich habe es oft genug erlebt, natürlich, dass die Leute zu doof waren, die Bildschirmauflösung einzustellen und den ganzen Tag geflucht haben, wobei es ein Klick gewesen wäre, zu sagen, hier, nimm eine andere Bildschirmeinstellung, dann hast du auf einmal auch scharfkantige Schrift.
Ja.
Und dann gibt es wieder Firmen, wo selbst das nicht erlaubt wäre. Recht. Wenn du dann beim Monitor wechselst, dann brauchst du einen IT-Administrator, der dir hilft, deinen neuen Monitor anzuschließen. Das ist natürlich, genau was du gesagt hast, der administrative Aufwand schnellt in die Höhe und damit auch Kosten. Und Zeit und Stillzeiten, bis der Admin dann kommt. Ja, ist eine Abwägung, die Firmen für sich. Aber ich denke mal, gerade Behörden sollten mit einem Mindestmaß an Rechte für ihre Mitarbeiter auskommen können. Die brauchen keine Makros.
Ich denke auch, dass...
Die haben für die Sachbearbeitung ihre internen Systeme. Ja, die kannst du ganz anders tweaken und ansonsten private Mails auf dem Firmenrechner ist dann halt einfach nicht. Peng aus. Ja.
Ja, und jeder USB-Port an jedem Client in irgendeiner Behörde lässt sich einfach per Global Asset einfach töten.
Mhm. Ja.
Wie kann es sein, dass jemand seinen eigenen USB-Stick reinsteckt, um Daten mit nach Hause zu nehmen? Auch ist ja üblich, zu Hause zu arbeiten und so weiter. Aber im Umkehrschluss heißt es ja auch, ich bringe mir Daten von zu Hause mit auf die Arbeit, stecke den Stick rein, weiß vielleicht gar nicht, dass der infiziert ist oder was da drauf ist. Und schon macht's Ratching und die Party ist rum.
Ja.
Also es ist halt schon.
Und das ist der Internet, das ist der Computer Security Aspekt. Es kommen auch ganz andere Themen auf, wenn Mitarbeiter Firmendaten mit nach Hause nehmen. Bleiben die dann da? Dürfen die auf dem Privatrechner sein? Was ist, wenn derjenige, der oder diejenige das Unternehmen verlässt? Hat er Daten bei sich? Ne? Also
ganz, ganz, ganz schwieriges Feld. Und vor ein paar Jahren war ja das Thema Bring Your Own Device ganz, ganz groß gehypt, ja, auf allen oder in allen Zügen, ja. Und das ist was OPSEC, also Security-mäßig, halt einfach eigentlich ein No-Go ist mit Bring Your Own Device.
Mhm.
Oh, ich habe hier mein privates Notebook mal schön in die ins Firmennetzwerk gepackt und ups.
Ja, das kannst du dann eventuell passiert. Mit virtuellen Maschinen umgehen, dass du dein Profil wechselst.
Genau. Aber es ist Aufwand. Security
halt. Ja, und da kommt natürlich
jeder
Hans Dampf mit seinen persönlichen Präferenzen und du hast ein überwiegendes Windows-Netzwerk und dann kommt da der Kollege aus der so und so Abteilung, hätte gern sein MacBook da ins Netzwerk gebracht. Schon verständlich, dass viele Firmen dann sagen, so, vergiss es. Digga. Ist nicht.
Ja, die Zeit mit Bring Your Own Device ist rum.
Ja.
Also sollte eigentlich rum sein,
aus Security-Sicht. Ist, glaube ich, nicht wirklich rum. Aber auch hier ist Deutschland ganz sicher kein schon. Vorreiter, was digitale Bildung anbelangt.
Ja. Vielleicht noch abschließend ganz kurze Fun-Fact-Story dazu. Die Kollegen vom CCC und Netzpolitik.org haben ja mal einen kleinen Test gemacht, haben einen sehr abgekapselten Rechner quasi vornehmlich mit einem der gängigen Viren beziehungsweise Ransomware Softwarestückchen infiziert. Natürlich, rechne, also die Daten werden verschlüsselt, du kriegst eine Meldung, bitte zahle Bitcoin, hierhin, dahin, was auch immer, um das Ganze zu lösen. Wenn du Fragen hast, kannst du uns hier erreichen, ja, weil die supporten dich ja dann auch dabei, wie kriegst du Bitcoin und so weiter. Das ist ja schon sehr ausgefeilt. Und die Jungs vom CCC hatten dabei in weiser Voraussicht einen russisch sprechenden Kollegen dabei, der dann auf Russisch die Konversation mit dem Ransomware Support, das ist eigentlich auch sehr krude, da es das gibt, geführt. Und nachdem er verifiziert hat, dass er russischer Staatsbürger ist und dass es ihm gar nicht erklärlich ist, wie er sich da infizieren konnte, haben die Jungs am anderen Ende seine Daten wieder released, weil Russen werden einfach nicht abgezockt von Russen.
Sehr lustig. Ehre, Bruder.
Ehre, genau. Und der Russen, Ehre, Bruder, ne? Rette den Bär.
Sehr.
Den russischen.
Sehr witzig.
Aber somit auch, glaube ich, genug zur Security-Geschichte an diesem Punkt.
Ein kleiner noch vielleicht. Wir haben ja eben von Deutschland als Vorreiter bei IT-Systemen gesprochen. Die DHL bringt neue Dienste. Hast du mitbekommen?
Ja, I heard about this and I'm still laughing. Ja. I'm still
laughing. Welcome, bist du eigentlich noch da?
Ich bin noch anwesend.
Du darfst uns unterbrechen.
Das ist ganz interessant mit der DHL. Ich habe auch schon ein bisschen im Hintergrund was gehört. Ich weiß nur noch nicht, ob das so angenommen wird, was die da versuchen. Ich meine, das mit ist ja so ein Ding zwischen der Deutschen Post und DHL. Und da habe ich...
Belkan, nochmal, unsere HörerInnen wissen wahrscheinlich nicht so genau, was du meinst, wenn du sagst von dieses Ding von der DHL. Vielleicht magst du kurz uns mal ins Bild setzen, worum es denn überhaupt geht.
Das sogar der Heiko kurz übernehmen. Ich würde nämlich...
Dankeschön.
Ich habe zwar eine Meinung dazu, aber ich bin nicht so ganz in dem Thema drin gewesen.
Okay, die News oder die großen Neuigkeiten, die DHL da vornehmlich in der Headline geleakt oder rausgegeben hat, ist, dass das Tracking von, oder dieses, ja, geleakt, nicht
in der Headline. Sie haben es in einer Pressemitteilung, haben sie
lanciert haben. Genau, sie haben es lanciert, Entschuldigung, ist schon spät. Ja.
Kennst mich
also doch. DHL alles bringt gut. Quasi neue Details zur Sendungsverfolgung fast in Realtime zu Paketen und Päckchen, was generell ja eine tolle und begrüßenswerte Sache ist. Sie haben einen Weg gefunden, quasi in gewissen Zeitrahmen besser zu announcen, wann dann genau die deine heiß erwartete Bestellung von Amazon, eBay, Konrad, wer auch immer, wo du was bestellt hast, ein Päckchen, wann es denn ankommt. Und das Ganze auf ein Fenster von 60 bis 90 Minuten einzugrenzen. Und dazu noch ein Trigger, dass du 15 Minuten vor der reellen Zustellung dann auch nochmal einen Hinweis bekommst. Generell eine tolle Sache.
Grundsätzlich schon nice.
Vor allem, wenn du nice, wenn du den ganzen Tag mit dem Arsch zu Hause sitzt. Nicht falsch verstehen, Carsten. aber könnte ich auch, aber da ist mir egal, wann mein Lager das annimmt oder nicht.
Ja, ja, nee, mach weiter. Also,
ob das morgens um 9 Uhr abends um 6 ist. Ja, ja. Wenn du natürlich einen tighten Zeitplan zu Hause hast und wenn ich jetzt mal von meiner Frau ausgehe, arbeiten, Kindschule, Nachmittagsprogramm, Chor, Sport, was auch immer. Das ist ja sehr, sehr ausgeführt alles. Dann ist es natürlich schon cool, wenn du ein gewisses, exaktes Zeitfenster hast, wann dein Päckchen kommt, ohne, damit der Nachbar nicht unnötig mit 30 Kilo Katzenfutterpaketen
konfrontiert wird. Ja, wenn es der Nachbar überhaupt ist, tragen sind, du mittlerweile ja. Ist oft genug einmal klingeln, du reagierst nicht sofort und du hast dann einen Zettel, holst dir entweder da und dort ab oder wir probieren es irgendwann wieder, aber wann sagen wir denn nicht?
Ja, was ja bei DHL, aber generell
DHL ist da eh schon
der Abholung der Baustelle. Ja. Ja, also lass uns nicht über UPS oder sowas reden, weil das ist eine ganz andere Sache. Aber okay, das ist ja nur ein Teil der Pressemitteilung oder der News, die sie rausgegeben haben. Der viel amüsantere Teil ist, dass DHL, was Belkin eben angeteasert hat, DHL in Verbindung mit der Deutschen Post und führenden innovativen Mail-Anbietern wie gmx und web.de ein
Entschuldigung, weltweit führendes Unternehmen Spuren, ja. Beim Versand von digitalen Nachrichten.
Subheadline: Ankündigung von Briefen per E-Mail. Lass es dir auf der Zunge zergehen.
Ja.
Wie ab absurdum ist das denn? Ich registriere mich für einen Dienst, der mich dann informiert, dass ich eine physikalische Post bekomme. Per E-Mail. Ich erinnere mich
so ein bisschen an einen Anwaltsschreiben, wo dann vorab per Fax dann halt das Schreiben ankommt.
Ist immer. Genau, aber das gibt's doch schon lange nicht mehr, Alter. Aber stimmt, sowas habe ich auch mal verschickt. Zu Ihrer Information vorab per Fax, original in der Post.
Nicht, also das Operative nicht vorstellen. Reißen die dann
ist ja, den Brief ist auf? Ist ja okay.
Kopieren ja. Den oder scannen den?
Ja, und vor allen Dingen, ich glaube, was Heiko sagen will, ist Sinn oder Unsinn, gut und schön, aber nicht per E-Mail.
Ja, vor allem, wenn deine E-Mail unencrypted ist. Ja. Okay, aber um kurz zu rezitieren. Bei der Briefzustellung ist auch geplant, dass die Empfänger die Inhalte eines Briefs abfotografiert und per E-Mail zugestellt bekommen. Dadurch können Kunden eingehende Briefe vorher mobil etwa auf dem Smartphone lesen, bevor sie physisch im eigenen Briefkasten liegen. Dieser Dienst soll 2021 starten. Der Kunde muss dies dann explizit anfordern, um es nutzen zu können.
Das heißt, also.
Willst du mich verarschen?
Heißt das im Klartext echt, was ich jetzt denke, dass es heißt? Dass da irgendein Postmensch hockt, meinen Brief öffnet, den abfotografiert, mir per E-Mail schickt und ihn dann wieder verpackt und
so. Im Verteilzentrum ab.
Sie werden das mit Sicherheit irgendwie automatisieren.
Ja, aber der Brief muss doch ausgelesen und fotografiert werden.
Nichtsdestotrotz. Ja, aber das ist ein automatischer Brieföffner, der scannt das ein und dann hast du da irgendeinen PDF, bladibla, Reader, der das dann einscannt.
Ja, und dann liegt.
Auch wenn da kein Mensch dann die Hand dran hat, aber das sind so viele
Schnittstellen-Thematiken. Meine Amorelie-Rechnung auf irgendeinem DHL-Postserver. Also, come on.
Ist doch geil. Und dann verwechseln sie Carsten Kunert mit
Karl Kunert.
Und auf einmal kriegt mit Karl Kunert. Und Karl Kunert denkt sich, boah, was macht denn mein Neffe da? Wieso schon wieder der Doppeldildo?
Na, oder wir sind bei dem Ding, was du kürzlich angesprochen hast. Du kommst vom Hundertsten ins Tausendste. Wird das Ding nachhaltig gelöscht? Kommt irgendein Staatsanwalt irgendwann bei einer Rasterfahndung auf die Idee, sich meine Post anzuschauen? Das ist ja Wahnsinn.
Oder gönnt sich ein Admin vielleicht ein bisschen Nebenverdienst? Ja? Das sind
das wird als Neuerung verkauft.
Hanebüchelnd. Das wird als das Innovation so verkauft, ja?
Komische Ideen, um Briefe digital zu.
Hatten die nicht aber auch die E-Mail gehabt oder sowas?
Ja, haben versucht auch als E-Mail-Provider einzusteigen. Das war irgendwas auch.
Ja, als highly encrypted E-Mail irgendwas.
Ja, das war auch ganz bahnbrechend. Irgendein Startup haben sie, glaube ich, dafür aufgekauft und mail.de, war das nicht @mail.de?
Ja, irgend so ein gutes Produkt wollten sie, glaube ich, rausbringen oder etablieren, was komplett.
Ja, hat kein Jahr überlebt, das Ding.
Ja, wenn ich Innovationsträger sehe wie Deutsche Post, GMX und web.de. Entschuldigung, da rollen sich mir die Fußnägel nach oben.
Wirklich crazy.
Und dann da, wenn du den Prozess einfach weiterdenkst, ja, dass irgendein Roboter das Ding aufmacht, ja, also deine Briefe aufmacht, weil du registrierst dich dafür, du sagst, okay, das passt. Und dann kann ja von der Amorie Beate Use-Rechnung über, keine Ahnung, Notar, Gehaltsabrechnung, keine Ahnung, was
Steuerbescheide.
Alles
sein.
Willst du das? Steuerbescheide, Arztbriefe, keine Ahnung was, ja. Das ist der
totaler Irrsinn.
Ja, lass uns zurück, noch mal ganz kurz zurück überlegen zu dem Thema Behörden und Security.
Aha. Na, die Post ist ja keine Behörde, ja, die ist ja.
Da will ich gar nicht drüber nach. Ach so, ja, die sind ja höchst innovativ, genau wie führende E-Mail-Unternehmen wie GMX und Web.de.
Totaler Irrsinn.
Ich habe ein witziger Sidekick dazu. Ein guter Bekannter von mir hat seit Jahr und Tag auf GMX seine E-Mail-Adresse laufen. Und ist irgendwie irritiert, dass er halt keine gescheiten Anhänge verschicken kann.
Nochmal, und das habe ich nicht verstanden. Was irritiert ihn?
GMX und Web.de sind immer noch sehr proprietär, was die Größe von Anhängen und Postfachgrößen angeht, im Vergleich zu Gmail.
Ah,
und
jetzt.
Es ist wie vor 20 Jahren, Carsten. Oh, der Anhang ist größer als 20 Megabyte. Nein, den darfst du nicht verschicken.
Ich habe tatsächlich auch noch einen GMX-Account irgendwo
rumfliegen.
Du, ich hab Web.de und ich habe GMX ganz sicher auch. Und ich nutze tatsächlich noch meinen Acor-Account relativ regelmäßig. Noch. Das ist, also es gibt Acor nicht mehr, aber die Acor-Adressen funktionieren noch.
Das ist schon mal sehr rühmlich.
Ja, aber das ist einfach aus der Situation.
GMX war meine erste After-AOL-Adresse, muss ich auch gestehen. Aber irgendwann hat sich das halt alles nachdem ich mein Google Mail oder damals Gmail Beta Account hatte, war mir der Rest eigentlich scheißegal.
Ja, aber ich hatte in dem Fall die Acor Adresse noch bei so vielen Dingen hinterlegt, dass ich sie einfach mitgeschleift habe. Also da läuft keine große Kommunikation drüber und auch bloß Kleinscheiß. Und es hat den zusätzlichen Vorteil, dass ich nicht meine private Haupt E-Mail Adresse angeben muss, wenn ich, weiß ich nicht, mich bei neuen Lieferantensystem
das war auch der
anmelden muss.
Das Argument von meinem Bekannten, ja, aber ich habe die doch überall hinterlegt. Dann sage ich, ja, dann ändere sie halt. Du kannst in jedem deiner whatever Amazon
ist und Co-Accounts
jederzeit
Arbeit.
Deine E-Mail-Adresse ändern.
Und ich finde es gar nicht so uncharmant,
wenn
ich ehrlich bin, weil es mich davon befreit, meine richtige Mail angeben zu müssen. Und dadurch ist der Account relativ clean.
Aber jetzt, was machst du, wenn in 2 Jahren GMX und Web.de sagen, oh, also das mit DHL hat viel Geld gekostet, jetzt machen wir den Laden zu, weil geht nicht mehr? Ist, glaube ich, nicht so zukunftsweisend.
Ist nicht zukunftsweisend.
Weil dann deine E-Mail-Adresse zu ändern, wenn du sie nicht mehr verifizieren kannst, ist halt ziemlich dumm.
Ja, aber das kann dir ja theoretisch auch bei deinem Provider passieren, dass der von heute auf morgen dicht macht.
Ja, das kann dir immer passieren, also, ja, aber
dass sie dicht machen, die
manche sind einfach too big to fail.
Richtig, also GMX jetzt weiß ich nicht, aber bei Acor bin ich mir relativ sicher, dass die Server weiterlaufen.
Web.de ist ja auch nicht ganz so ein Bauernverein, die kommen ja aus Karlsruhe mit der Uni Karlsruhe und dem IT-Labor da sind die, glaube ich, sehr eng verdrahtet und machen ganz viele Sachen im Hintergrund, die man gar nicht so mitkriegt. Das sollte jetzt auch kein Run gegen Web.de sein. Aber es ist halt, es schmeckt halt so ein bisschen angestaubt und
schmeckt
und
brutal. Torfig, also Web.de ist so angestaubt, da kriege ich gleich einen Heuschnupfen.
Aber auch hier die diese DHL-Paketverfolgung da, die anscheinend hier jetzt auch als super innovativ und super Verbesserung hier dargestellt wird. Die gibt es doch schon so Ewigkeiten schon bei Amazon. Die steht ja auch 15 Minuten vor Ankommen des Pakets kriegt der Empfänger nochmal irgendwie eine Nachricht oder so. Das gibt's ja schon ewig. DPD hat sogar eine Map, wo du den Wagen verfolgen kannst. Und
ich habe irgendeinen Lieferdienst.
Ja, hast du bei DHL mal auf diese Eingabeterminals in der letzten Zeit geguckt, wo du so unterschreiben musst? Nee. Die sind immer noch so wie vor 10 Jahren.
Ja.
Vielleicht ein bisschen abgeranzt. Never change a running system. Aber ja, und das werden sie jetzt einfach mal updaten. Und dem Zuge fällt halt genau die Geodatenmechanik ab, dass du deine Lieferfenster halt viel schöner eingrenzen kannst.
Ach, Kinders.
Aber okay, ja, jetzt wir nehmen das einfach mal als Service hin, was das Lieferfenster angeht. Die Thematik mit dem, lass deine Briefe vorher per E-Mail avisieren. Naja.
Ja, also die Briefe, da gehen wir gar nicht hin. Das andere ist ein nettes Feature, aber es ist halt alter Wein in neuen Schläuchen. Und das dann als Hardcore-Innovation anzukündigen, ist halt entweder frech oder spricht für das Selbstverständnis des Unternehmens. Ja. Das haben wir jetzt schön, schön formuliert.
Genau. Vielleicht, was wir für ihn komplett entfallen ist bei unserer Corona im Kühlschrank Bier-Virus-Thematik oder Infektionsthematik, sind die Stilblüten und lustigen Geschichten, die da drum auf einmal passieren. Und hätte ich nicht die Belegbilder zu der Geschichte gesehen heute Mittag, als ich mein Essen bei Ahmed geholt habe, an der Stelle Grüße gehen raus an Ahmed, besten Döner-Dealer in Burgau.
Immer diese Döner-Werbung hier auf dem Podcast.
Ja, er muss sein, ja. Wir werden auch nicht von ihm gesponsert, keine Angst.
Ja, Ötzi, Eichstätt und
aber dazu ganz kurz.
Gourmet-Tipp.
Richtig, die zwei könnten eigentlich Cousins sein. Aber viel lustiger ist, dass Ahmeds Cousin in der Tat ganz schlechtes Deutsch spricht und nicht wirklich gut versteht und liest. Okay, es ist so, wie es ist. Und Ahmeds Cousin kam zu Ahmed und hat ihm erklärt, dass er jetzt für Corona voll präpariert ist, weil er hat sich jetzt einen Hamster gekauft.
Ach, geh Scheiße.
Und das ist verbrieft und offiziell. Und ich habe die Bilder von dem Hamster heute gesehen und habe mich totgelacht und denke mir, okay, das ist Love of the Town, Language Barrier, alles in einem. Er hat halt die Hamsterkäufe mitbekommen und das Hamsterkäufe mit das Corona ist nicht dein zusammenhängen Ernst, Alter. Und konnte das nicht wirklich, nein, er hat sich einen Hamster gekauft, um sich vor Corona zu schützen. So traurig und lustig, wie es ist, aber es ist einfach
irgendwo zwischen süß und
real shit, Mann.
Ja. Hui.
Ja, und befremdlich.
Oh Mann.
Also,
aber ja. Du, Hamster zu haben, also, ist nicht schlecht.
Nein, und ich glaube auch die lokalen Kleintierhandlungen freuen sich über einen vermehrten Absatz von Hamstern, ne? Das wollen wir nicht wissen. Wären es mehr Schweinchen, würden sie vielleicht in chilenisch-argentinische Restaurants gehen. Bei Hamstern ist ja nichts dran.
Oh, mir fallen jetzt so viele Sachen ein, die ich so nicht sage.
Nein, sag es einfach nicht. Aber den wollte ich einfach noch loswerden, weil es einfach so unfucking fassbar unreal ist obwohl es real ist. Es ist süß, genau. Es ist einfach süß, aber ich habe mir einen Hamster gekauft und ich habe jetzt was gegen Corona. Sehr nice.
Ah, sehr nice. Und es ist ein super.
Und du kannst ihm keinen Vorwurf machen. Du kannst ihm keinen Vorwurf machen.
Vorwürfe sind sowieso doof. Nee, machen wir nicht.
Ja. Ja. Das ist, deutsche Sprache ist nicht immer einfach.
Auch ja? Für Deutsche nicht.
Morgens heißt es immer noch. Ja, auch für Deutsche nicht, aber auch für alle Zugereisten.
Ich möchte Deutsch nicht.
Und,
als Fremdsprache lernen müssen. Oh nein.
Ich auch nicht. Ja, morgens heißt es das Korn, der Weizen, abends ist es der Korn, das Weizen. Ja, was denn nun?
Leute, danke für eure Zeit. War schön mit euch. Ich bin raus.
Dativ, Carsten, Dativ.
Carsten, Belkan.
Dem raus. Macht's gut.
Das war wie mein Fest. Wir sind bei 1:30. Ich würde sagen, gönnt euch hart und schönen Abend.
Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch auch etwas Spaß gemacht. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes für unser kleines Podcast-Projekt. Alle Links dazu und natürlich mehr findet ihr unter www.gadgetfunk.de. Wir bedanken uns außerdem bei Fairhouse24 für das Hosting unserer Webseite und unseres Podcasts. ebenfalls ein dicker Dank geht raus an bensound.com für die Intro- und die Outro-Hintergrundmusik. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Pfiat's euch.
Oh wow, das war immer wieder so interessant. Vielen Dank dafür.